Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Session. Wir haben hier deine Unterlagen vor uns liegen für deinen Kurs Den Weg zu Jesus finden. Und das ist wirklich eine faszinierende Mischung.
Absolut.
Auf der einen Seite, da haben wir diese Klassiker der Persönlichkeitsentwicklung, sowas wie Napoleon Hills Denke nach und werde reich.
Mhm.
Dann auf dem anderen Stapel YouTube-Videos über das Gesetz der Anziehung von Leuten wie Neville Goddard. Genau.
Und daneben liegen dann kritische Analysen und ja, christliche Webseiten, die versuchen, das alles irgendwie einzuordnen.
Das ist auf den ersten Blick ein ziemliches Durcheinander.
Total. Du hast dieses super motivierende Zeug, das sich einfach gut anfühlt. Dann kommt diese ja fast magische Idee vom Manifestieren und dann die Bibel. Wie soll das bitte zusammenpassen?
Das ist das große Rätsel. Und genau das wollen wir heute für dich lösen. Wir wollen da Klarheit schaffen, die nützlichen Werkzeuge von den, sagen wir mal, spirituellen Fallstricken trennen und dir so eine Art Kompass an die Hand geben.
Unbedingt, denn diese Ideen sind ja nicht irgendwo in einer Nische, die sind überall. Auf Instagram, in Bestsellern, in Business-Seminaren.
Stimmt.
Und sie klingen oft so verlockend und teilweise sogar, naja, biblisch, dass die Verwirrung quasi vorprogrammiert ist. Da muss man schon genau hinschauen, was die eigentliche Botschaft dahinter ist.
Okay, fangen wir mal bei dem Urgestein an, bei diesem Napoleon Hill. Der ist ja sozusagen der Pate der ganzen Denk-Dich-Reich-Bewegung.
Mhm.
Wenn man sein Buch liest, klingt das erstmal unheimlich kraftvoll und positiv, oder?
Total.
Formuliere ein klares Ziel, entwickle einen brennenden Wunsch dafür. Glaube unerschütterlich an dich, wiederhole positive Affirmationen.
Ja, die sogenannte Autosuggestion. Genau, bis dein Unterbewusstsein sie schluckt. Und dann noch, umgib dich mit einer Mastermind-Gruppe. Das klingt wie ein klares Rezept für Erfolg.
Richtig. Und, was bei Hill und vielen anderen im Hintergrund als Motor läuft, das ist ein Konzept, das später erst so richtig populär wurde. Das Gesetz der Anziehung oder Law of Attraction, LOEA.
Ah, okay.
Das ist die eigentliche Mechanik, die all diese Techniken antreiben soll. Im Kern ist die Idee ganz einfach. Gleiches zieht Gleiches an.
Okay.
Positive Gedanken, so die Lehre, senden eine positive Frequenz ins Universum aus und ziehen positive Erfahrungen an. Negative Gedanken, naja, das Gegenteil.
Und das wird eben nicht als psychologischer Trick verkauft.
Nein, überhaupt nicht. Es wird als ein universelles Gesetz verkauft, so real wie die Schwerkraft. Und genau hier wird es für viele schon ein bisschen esoterisch. Aber der Typ, den du in deinen Quellen hast, Neville Goddard, der treibt das ja auf die Spitze.
Absolut.
Indem er die Bibel als Beweismittel heranzieht. Und das macht die Sache für Christen erst richtig kompliziert.
Exakt. Das ist sein Alleinstellungsmerkmal. Goddard liest die gesamte Bibel als ein psychologisches Handbuch. Für ihn sind die Geschichten keine historischen Ereignisse,
sondern Kategorien für Bewusstseinszustände. Die zentrale und radikalste These von ihm ist, das Bewusstsein ist die einzige Realität.
Wow.
Und Gott ist keine äußere Person, sondern das menschliche Bewusstsein selbst. Das schöpferische Ich Bin in jedem von uns.
Moment mal, das müssen wir kurz sacken lassen. Er sagt also, wenn die Bibel von Gott spricht, meint sie eigentlich mich und meine Vorstellungskraft?
Genau das. Das ist ja eine komplette Umdeutung. Wie soll das in der Praxis aussehen?
Seine Technik nennt sich Feeling is the Secret. Also das Gefühl ist das Geheimnis. Du manifestierst einen Wunsch nicht, indem du sagst, ich werde reich sein.
Warum nicht?
Das signalisiert ja einen Mangel. Stattdessen musst du in deiner Vorstellungskraft so tief in den Zustand des Schonreichseins eintauchen, bis du es wirklich fühlst.
Ah, okay.
Du gehst innerlich davon aus, der Wunsch ist bereits erfüllt. Und diese innere Annahme, so Goddard, zwingt die äußere Welt, sich entsprechend zu formen. Es ist ein Akt reiner Willenskraft.
Okay, da gehen bei mir sofort ein paar Alarmglocken an. Das klingt einerseits faszinierend, andererseits aber auch wie das perfekte Geschäftsmodell.
Wie meinst du das? Naja, wenn es bei mir nicht klappt, liegt der Fehler ja immer bei mir. Die Antwort ist dann: Du hast es einfach nicht stark genug gefühlt. Oder dein Glaube an dich selbst war nicht rein genug.
Richtig.
Der Coach ist aus dem Schneider und ich sitze da mit Schuldgefühlen.
Was sagt denn die Wissenschaft dazu, wenn wir mal den ganzen kosmischen Überbau weglassen?
Das ist genau die richtige Frage. Und die wissenschaftliche Antwort ist zweigeteilt. Es gibt gute Gründe, warum diese Techniken zu funktionieren scheinen.
Okay. Und es gibt ebenso gute Gründe, warum das Gesamtkonzept als Pseudowissenschaft gilt. Fangen wir mal mit dem Positiven an. Die psychologischen Effekte sind real. Wer diese Techniken anwendet, kann tatsächlich positive Veränderungen erleben. Nur kommen die nicht aus dem Universum.
Sondern woher dann?
Die Psychologie hat dafür seit langem etablierte Erklärungen. Eine davon ist die selbsterfüllende Prophezeiung. Klassiker.
Genau. Wenn du felsenfest davon überzeugt bist, einen Job zu bekommen, gehst du selbstsicherer ins Gespräch, du bereitest dich besser vor, deine ganze Körpersprache signalisiert Kompetenz.
Das erhöht deine realen Erfolgschancen natürlich dramatisch.
Exakt. Das ist keine Magie, das ist Psychologie.
Okay, das leuchtet ein. Und was noch?
Dann gibt es etwas, das sich retikuläres Aktivierungssystem oder RAS nennt.
RAS.
Das ist im Grunde der Aufmerksamkeitsfilter deines Gehirns. Das ist dieser verrückte Effekt, den jeder kennt. Du überlegst dir, einen bestimmten Sneaker zu kaufen und plötzlich
siehst du ihn an jeder Straßenecke.
Genau. Dein Gehirn ist nicht magisch, es ist nur plötzlich auf Sneakersuche programmiert. Und genauso funktioniert das auch mit Geschäftsideen oder Zielen. Wenn du dich mental voll darauf fokussierst, filtert dein Gehirn die Welt anders.
Man nimmt plötzlich Chancen, Kontakte und Informationen wahr, die vorher im Rauschen untergegangen wären.
Du sagst es. Die Wirkung kommt also von innen, durch eine veränderte Wahrnehmung und ein daraus folgendes selbstbewussteres Handeln. Nicht von einer kosmischen Energie.
Verstehe.
Und damit kommen wir zur scharfen wissenschaftlichen Kritik. Es gibt keinen einzigen empirischen Beweis für ein kosmisches Gesetz, das auf Schwingungen oder Frequenzen basiert.
Da werden ja auch oft Begriffe wie Quantenphysik benutzt.
Ja, und die werden systematisch missbraucht, um dem Ganzen einen wissenschaftlichen Anstrich zu geben, was echte Physiker regelmäßig zur Verzweiflung treibt. Viel ernster sind aber die psychologischen und ethischen Risiken.
Und die wären?
Das größte Problem ist das, was du schon angedeutet hast und was man als Victim Blaming bezeichnet, also die Opferbeschuldigung. Die Logik des Loa impliziert knallhart, dass Menschen für ihre Armut, ihre Krankheit, ja sogar für Unfälle oder Missbrauch selbst verantwortlich sind, weil sie durch ihre negativen Gedanken das Unglück angezogen haben.
Das ist ein brutaler Gedanke.
Total. Wenn man sich vorstellt, jemandem zu sagen, sein Krebs sei das Ergebnis seiner negativen Gedanken, das ist das genaue Gegenteil von christlicher Nächstenliebe und Barmherzigkeit. Es ignoriert auch komplett reale, strukturelle Probleme wie soziale Ungerechtigkeit.
Puh, das ist heftig. Das fühlt sich nicht nur psychologisch, sondern auch spirituell zutiefst falsch an. Es legt die ganze Last auf den Einzelnen.
Und es kann zu riskanten Verhalten führen. Studien deuten darauf hin, dass Menschen mit einem starken Glauben an das Loa eher bereit sind, unverantwortliche finanzielle Risiken einzugehen, weil sie glauben, den Erfolg ja herbeidenken zu können.
Okay.
Und der letzte Punkt, der es als Pseudowissenschaft entlarvt, ist die Unfalsifizierbarkeit. Eine Theorie, die man nicht widerlegen kann, weil bei jedem Gegenbeweis die Ausrede, du hast es falsch gemacht, gilt.
Ist wissenschaftlich wertlos, genau. Zusammenfassend kann man sagen, das Gesetz der Anziehung ist ein Cocktail aus nützlichen psychologischen Motivationstechniken, verpackt in einem unwissenschaftlichen und potenziell schädlichen Marketingmärchen. Und das bringt uns direkt zurück zu Neville Goddard. Denn er ist ja derjenige, der die Sache so verwirrend macht, weil er diesen ganzen Cocktail mit Bibelzitaten garniert.
Ja.
Für einen Christen, der auf der Suche ist, ist das natürlich brandgefährlich, weil es so vertraut klingt. Lass uns das mal aufdröseln. Gibt es denn wirklich diese Parallelen? Es gibt Parallelen an der Oberfläche, die aber bei genauerem Hinsehen in komplett entgegengesetzte Richtungen führen. Nehmen wir den Klassiker, den auch Goddard oft zitiert. Markus 11, Vers 23. Okay. Da sagt Jesus: Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berge spräche, hebe dich und wirf dich ins Meer, und zweifelte nicht in seinem Herzen, sondern glaubte, das geschieht, was er sagt, so wird's ihm geschehen. Klingt erstmal wie eine perfekte Beschreibung von Goddards Manifestationstechnik, oder?
Genau so legt Goddard es aus. Es ist die reine Kraft deiner Vorstellungskraft und deines unerschütterlichen Glaubens an deine eigene schöpferische Macht. Aber.
Aber.
Wenn man sich den Kontext anschaut, den ein Pastor erklären würde, geht es um etwas völlig anderes. Es geht um den Glauben an die Macht und den Willen Gottes. Es ist kein Blankoscheck, um sich einen Porsche zu manifestieren, sondern ein Aufruf zum radikalen Vertrauen darauf, dass für Gott Nichts unmöglich ist, wenn man in seinem Willen handelt. Der Fokus liegt auf Gott, nicht auf dem Ich. Also derselbe Vers, aber die entscheidende Frage ist, wer ist der Handelnde? Bin ich es mit meiner Vorstellungskraft oder ist es Gott, auf den ich vertraue? Das ist der Kernunterschied. Ein anderes Beispiel. Sprüche 18, Vers 21. Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge.
Okay, wie legt er das aus?
Goddard interpretiert das als Beweis für die schöpferische Macht von Affirmationen. Wenn du sagst, ich bin krank, erschaffst du Krankheit. Wenn du sagst, ich bin gesund, erschaffst du Gesundheit.
Und die traditionelle Auslegung?
Die ist viel beziehungsorientierter. Sie warnt davor, welche reale Macht unsere Worte haben, um Beziehungen zu zerstören oder zu heilen, um Menschen aufzubauen oder niederzumachen. Es geht um die Verantwortung vor Gott und den Menschen, nicht um kosmische Bestellungen.
Die Unterschiede sind also nicht nur klein, die sind fundamental. Die betreffen ja das ganze Weltbild.
Sie betreffen den Kern des Glaubens. Wir können das eigentlich auf vier Punkte runterbrechen. Erstens, die Natur Gottes.
Mhm.
Bei Goddard und im Low A ist der Mensch im Kern selbst Gott. Das Ich Bin ist die höchste Instanz. Im Christentum ist Gott der transzendente, persönliche Schöpfer. Und wir sind seine Geschöpfe. Eine klare Trennung.
Zweitens wäre dann die Natur der Bibel.
Richtig. Für Goddard ein psychologisches Drama. Für Christen Gottes Offenbarung und ein Bericht über sein reales Handeln in der Geschichte.
Und drittens wahrscheinlich der Weg zur Erlösung, oder?
Genau. Bei Goddard erlöst du dich selbst aus unerwünschten Zuständen durch die Disziplin deiner Gedanken. Im Christentum ist Erlösung ein reines Gnadengeschenk.
Das durch Buße und den Glauben an Jesus Christus empfangen wird. Richtig. Denk an Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und das führt zum vierten Punkt, dem Ziel des Lebens.
Okay, bei Goddard ist es die maximale Selbstverwirklichung und Erfüllung persönlicher Wünsche. Im Christentum ist es, Gott zu verherrlichen und in einer liebevollen Beziehung mit ihm zu leben.
Also aus klassisch-christlicher Sicht ist das, was Goddard macht, eigentlich keine Bibelauslegung.
Nein, es ist eine komplette Umwidmung der Bibel für eine moderne Ich-Religion.
Okay, das ist eine sehr klare Trennlinie. Aber dann muss ich die Frage stellen, die dir jetzt wahrscheinlich auf der Zunge brennt.
Ich ahne, was kommt.
Wenn diese Lehren so frontal gegen die Kernaussagen des Evangeliums stehen und den Menschen an die Stelle Gottes setzen, bewegen wir uns hier in einem Bereich, der mangels eines besseren Wortes satanische Einflüsse hat.
Das ist die heikelste Frage von allen und die Quellen zeigen, dass es darauf unterschiedliche christliche Antworten gibt. Eine pauschale Verurteilung ist oft nicht hilfreich.
Aber.
Aus einer konservativ-kritischen theologischen Perspektive ist die Antwort ein klares Ja. Hier wird eine ernsthafte geistliche Gefahr gesehen. Die Begründung dafür ist bestechend einfach und geht zurück auf den Anfang der Bibel.
Den Sündenfall im Garten Eden.
Exakt. Was war die ursprüngliche Versuchung der Schlange in 1. Mose 3, Vers 5? Sie sagte nicht, ess die Frucht, sie schmeckt gut. Nein, sie sagte,
ihr werdet sein wie Gott.
Das ist die älteste Lüge der Welt. Und viele Theologen argumentieren, dass das Gesetz der Anziehung und die Lehre der Selbstvergöttlichung genau diese Lüge in ein modernes psychologisches Gewand kleiden.
Puh, der Fokus auf Manifestation durch eigene Kraft, auf Selbstschöpfung, wird als die Ursünde des Hochmuts gesehen, das exakte Gegenteil von biblischer Demut, die sagt, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Wow, dieser Gedanke ist stark. Ich habe diese Selbsthilfebücher nie durch diese Brille gesehen. Aber wenn man es aus diesem Blickwinkel betrachtet, bekommt es plötzlich eine ganz andere, fast unheimliche Dimension.
Kritiker weisen auch darauf hin, dass diese Lehren ihre Wurzeln in der New Thought-Bewegung des 19. Jahrhunderts haben, die offen esoterische, okkulte und fernöstliche Elemente vermischt hat. Aus dieser Sicht ist es kein neutrales Werkzeug,
sondern eine spirituelle Ideologie.
Das ist die eine, sehr kritische Sicht.
Gibt es auch eine gemäßigtere Perspektive?
Ja, die gibt es. Sie argumentiert, dass man nicht das Kind mit dem Bade ausschütten sollte. Nicht alles, was nicht explizit im kirchlichen Rahmen entstanden ist, ist automatisch teuflisch.
Okay. Viele Techniken der Persönlichkeitsentwicklung sind im Kern einfach nur angewandte Psychologie. Sich Ziele setzen, Disziplin aufbauen, die eigenen Gedanken beobachten, optimistischer werden. Das sind neutrale Werkzeuge. Wie ein Hammer.
Die Frage ist nicht das Werkzeug, sondern die Absicht und das Herz des Benutzers. Es geht also um die Unterscheidung der Geister. Die Bibel fordert uns ja selbst dazu auf in 1. Thessalonicher 5, Vers 21, prüft aber alles und das Gute behaltet. Genau das. Die entscheidende Prüffrage ist immer, wozu benutze ich dieses Werkzeug? Dient es dazu, mein eigenes Ego aufzublasen, mein eigenes kleines Reich zu bauen und mich von Gott unabhängig zu machen?
Oder
nutze ich es in Demut, um die Gaben und Talente, die Gott mir anvertraut hat, besser zu verwalten, um ihm und meinen Mitmenschen zu dienen? Das ist der alles entscheidende Unterschied.
Okay, lass uns zum Schluss alle Puzzleteile für dich zusammensetzen. Wie gehst du jetzt ganz praktisch damit auf deinem Weg um? Du hast diese kraftvollen psychologischen Werkzeuge auf der einen Seite und diese sehr fragwürdigen spirituellen Philosophien auf der anderen. Wie kannst du das Gute nutzen, ohne in die Falle zu tappen?
Die Analyse auf der Webseite lars-hadwig.de, die du uns geschickt hast, fasst das sehr gut zusammen.
Stimmt, richtig. Es gibt ja Überschneidungen. Beide Systeme, Christentum und Persönlichkeitsentwicklung, wollen Wachstum. Beide betonen Werte wie Dankbarkeit oder Mitgefühl. Aber die Gegensätze sind fundamental und verändern alles. Der erste ist das Ziel.
Genau. Geht es um Selbstverwirklichung oder um Gottes Verherrlichung? Lebe ich, damit ich mein bestes Leben habe, oder lebe ich, damit Christus in mir Gestalt gewinnt?
Der zweite Punkt ist die Kraftquelle. Verlasse ich mich auf meine Willenskraft, meine positive Energie, meine mentale Stärke?
Oder erkenne ich an, dass ich ohne Gottes Gnade und die Kraft des Heiligen Geistes nichts tun kann? Dass er es ist, wie es im Philipperbrief heißt, der in uns das Wollen und das Vollbringen wirkt. Der dritte massive Unterschied, der Umgang mit Leid.
Oh ja.
In der Selbsthilfewelt ist Leid oft ein Betriebsunfall, ein Zeichen für falsches Denken, das man schnellstöglich wegmanifestieren muss.
Und in der Bibel?
In der Bibel kann Leid ein von Gott zugelassenes Werkzeug sein, das uns schleift, demütig macht und unseren Charakter formt. Es hat einen tieferen Sinn. Und der vielleicht wichtigste Gegensatz? Die Realität der Sünde, die in den meisten dieser Lehren einfach nicht existiert.
Da gibt es nur Blockaden oder negative Glaubenssätze.
Genau. Aber wenn es keine Sünde gibt, dann brauchen wir auch keinen Erlöser. Dann wird das Kreuz, das Zentrum des christlichen Glaubens, bedeutungslos. Die Erkenntnis der eigenen Sündhaftigkeit ist aber die Voraussetzung dafür, die Größe von Gottes Gnade überhaupt zu verstehen. Der ultimative Lackmustest, der Filter, den du auf jedes Buch, jedes Video, jeden Coach anwenden kannst, ist also dieser. Macht mich diese Lehre demütiger und abhängiger von Gott oder macht sie mich stolzer und unabhängiger von ihm? Stärkt sie mein Ego oder bricht sie es? Das ist die Frage, die alles entscheidet.
Mhm.
Es gibt fantastische christliche Autoren, die psychologische Werkzeuge nutzen, um Menschen zu helfen, aber immer mit Gott als dem unerschütterlichen Zentrum und der Verherrlichung Christi als dem klaren Ziel. Es geht darum, die von Gott gegebenen Talente zu entfalten, um sein Reich zu bauen, nicht unser eigenes. Die zentrale Erkenntnis für dich also vielleicht diese. Persönlichkeitsentwicklung kann dir einen gut gefüllten Werkzeugkasten geben mit Werkzeugen wie Disziplin, Fokus und positiven Denken. Aber erst der christliche Glaube gibt dir den richtigen Bauplan, das richtige Fundament und die wahre Energiequelle. Ohne das Fundament des Evangeliums baust du mit den besten Werkzeugen nur eine Hütte für dein eigenes Ego auf Sand.
Genau. Mit diesem Fundament aber kannst du helfen, am Reich Gottes mitzubauen. Und mit diesem Gedanken entlassen wir dich.
Es geht nicht um ein Entweder-Oder, sondern um die richtige Priorität und die Ausrichtung des Herzens. Genau. Und wir geben dir eine letzte Frage mit auf den Weg, die auf den Vers aus dem Korintherbrief basiert. Alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Wenn das stimmt, welche eine Technik aus der Welt der Persönlichkeitsentwicklung könntest du heute ganz bewusst nehmen und sie nicht für dich selbst, sondern gezielt für das Reich Gottes und für die Menschen um dich herum einsetzen?